Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im Evo Gym. Wir recorden jetzt noch eine Q&A-Folge für euch. Wir haben einige Fragen erhalten und denen werden wir uns jetzt widmen. In der ersten Episode haben wir ein bisschen über deine abgeschlossene Diät, deine sportliche Zukunft auch so ein bisschen gequatscht und die Frühjahrssaison thematisiert. Also wenn ihr die Episode noch nicht gehört habt, dann schaltet da auf jeden Fall nochmal ein. Aber ich bin gespannt, was für Fragen jetzt auf uns zukommen.
Ich auch. Ich habe die mir noch gar nicht durchgelesen. Ich würde sagen, du sagst Stopp und ich würde dann direkt die Frage hier.
Ja, okay, dann sage ich Stopp.
So, dann ist die erste Frage auch von Theresa. Theresa, danke für die Frage. Rationalität versus Emotionalität im Coaching-Prozess, Vor- und Nachteile. Oh, und sind das zwei Fragen zusammen, oder?
Ich glaube.
Nee, teilen wir die mal auf. Also ja. Rationalität versus Emotionalität im Coaching-Prozess, Vor- und Nachteile. Also wahrscheinlich, wie handhabst du das? Also versuchst du da nach Studien zu gehen oder bist du da auch so ein bisschen erfahrungsgeprägt und so ein bisschen biased auch von Emotionen, dass du da vielleicht so ein bisschen auch Methoden an deine Athleten bringst, die vielleicht nicht durch Studien belegt sind, aber trotzdem Effektivität vielleicht haben? Wie machst du das?
In der Fragestellung steht ja Rationalität versus Emotionalität. Mhm. Ich denke halt, du brauchst halt beides als Coach. Mhm. Also ich würde das jetzt gar nicht einander gegenüberstellen. Klar, das sind halt so die beiden Oppositionen im Prinzip. Ja. Aber im Endeffekt brauchst du in Betrachtung gewisser Dinge in den verschiedensten Situationen halt einfach beide Blickwinkel, ne? Einmal eben aus dieser emotionalen, aber auch eben rationalen Perspektive. Ja. Und deswegen schließe ich das Ganze nicht aus. Ich denke, ein Coach sollte die Fähigkeit mitbringen, beide Blickwinkel eben einnehmen zu können. Mhm. Also das Ganze eben aus einer emotionalen Sichtweise zu betrachten, aber eben auch dann einfach rational auch einfach nur die Fakten dann eben auch bewerten zu können. Manchmal hast du Athleten, die sind irgendwie unzufrieden mit ihrem Fortschritt, aber wenn man halt eben die Fakten sich eben anschaut und eben sieht, wie sie sich dann zum Beispiel in gewissen Übungen weiterentwickeln oder wie sich auch die Optik weiterentwickelt, dann braucht man da halt natürlich dann auch irgendwo dann eben diesen rationalen Blickwinkel, ja. Und muss halt eben da die Trendentwicklung in den jeweiligen Dingen dann eben auch genau mitverfolgen. Aber natürlich brauchst du auch eine gewisse Emotionalität und das ist jetzt gar nicht nur auf den Coach bezogen, sondern natürlich auch auf den Athleten, die Athletin. Mhm. Also auf der einen Seite muss der Athlet natürlich auch emotional sich dem Coach öffnen. Das ist unfassbar wichtig und deswegen fordere ich auch von meinem Klientel immer regelmäßige Check-ins, ja, über Sprach- oder Videonachricht, mhm, eben ein. Und das hat einfach den Grund, dass ich eben auch die Emotionen von dem Athleten, der Athletin eben auch lesen und eben auffassen kann. Das geht manchmal in so einer Textnachricht verloren. Eine Textnachricht eignet sich sehr, sehr gut dafür, um wirklich einfach nur rational die Dinge niederzuschreiben. Mhm. Aber du kannst nicht so gut zwischen den Zeilen eben lesen. Ne? Deswegen, ja, wenn ich jetzt mir eben einfach nur die Information einholen will, wie hat sich deine Leistung beim Bankdrücken im Vergleich zur letzten Woche entwickelt, dann ist das natürlich erstmal einfach nur eine rationale Information. Mhm, die hole ich mir dann über die Trainingssheets, also im Prinzip schriftlich dann irgendwo ein. Aber ich will natürlich auch wissen, okay, was macht das mit dir? Freut dich das oder ist das im Prinzip gleichgültig oder denkst du sogar, hey, da muss noch viel, viel mehr gehen? Also da ist natürlich auch mal wichtig, das emotionale Feedback von der Person gegenüber eben abzuholen.
Ja.
Und demnach braucht man halt beides, ne? Also einmal auf diesen klaren, rationalen Blick auf die Entwicklung, auf die objektiven Daten. Andererseits natürlich auch das subjektive Feedback, die emotionale Gemütslage auch des Athleten. Das ist natürlich unfassbar wichtig und deswegen braucht man definitiv beides im Coaching-Prozess.
Sehr gute Punkte, sehr starke Punkte. Ich glaube, du kannst auch nicht das eine einfach so abschalten. So die Emotionalität einfach komplett abschalten ist, glaube ich, nicht machbar für Menschen zumindest, weil wir sind halt emotionale Tiere, wir sind emotionale Lebewesen. Auch wenn wir sagen, wir empfinden nichts, ist das auch eine Empfindung. Deswegen, ja, also auch eine schwierige Frage irgendwo, aber gut geklärt. Vor- und Nachteile, ich denke, da muss einfach eine Balance herrschen, wie du schon gesagt
hast. Ganz klar.
Vom Coach, vom Klienten.
Ja.
Und offene Kommunikation auch dementsprechend.
Unfassbar wichtig, ja.
Theresa, danke für die Frage.
Danke.
Dann direkt zur nächsten Frage, sagst du Stopp?
Stopp.
Dann lautet die nächste Frage auch von Theresa. Du hast heute zweimal schwarz getroffen. Hast du schon mal Dart gespielt?
Ja.
Mein Bruder hat immer diese Dart-WM geguckt, ne? Und da hat er sich so ein Dartboard geholt, da haben wir mal Dart gespielt in seinem Zimmer.
Ey, das macht Bock, ne?
Das macht übertrieben Bock. Ja. Aber ey, ich weiß nicht, wie die das machen, weil die sind wirklich so akkurat, die machen ja diese 3x7 oder sowas.
Mm.
21 und dann.
Ja, du hast immer drei Würfe und die werden dann immer zusammengezählt.
Ja, aber es gibt ja dieses Doppeltfeld und das Dreifachfeld.
Genau.
Und dann, keine Ahnung, die sind da halt. Whatever. Ich glaube, die.
Ey, wenn du da Weltmeister bist, dann ist natürlich auch der Anspruch da, mal genau dahin zu treffen, wo du auch hin willst, ne?
Dann bist du die Kneipenlegende.
Genau. Ja. Immer froh, wenn ich überhaupt das Feld treffe. Ne?
Das ist so schwer. Was ich in Amerika machen wollte, bevor wir jetzt wieder auf die Frage zurückkehren, es gibt so Axtwerfen und sowas.
Mhm.
Oder so eine Firing Range, wo du auch so auf Dosen oder so Zielscheiben schießen kannst. Auch sehr geil.
Ja. Echt? Bogenschießen wäre auch, glaube ich, cool.
Oh, Bogenschießen hört sich auch cool an. Gibt es nicht sogar so Leute, die so mit Bogen, Pfeil und Bogen jagen gehen?
Sicherheit gab es ja früher auch.
auf Liver King Basis.
Oldschool Basis. Ja.
Ancient. Okay. Zurück zum Thema. Anhand welcher Faktoren lässt sich das Potenzial eines Athleten, einer Athletin einschätzen? Gibt es da so Faktoren, wo du als Coach sagen kannst, okay, S-Tier?
Ja, klar, wie schnell du Muskeln aufbaust, ne? Also okay. Das ist so
genetischer Faktor.
Nicht unbedingt.
Okay.
Also, wie schnell du Muskeln aufbaust, sind nicht nur das Ergebnis aus deiner Genetik, sondern natürlich auch aus deinen Vorerfahrungen eventuell.
Mhm.
Sehe ich immer wieder, wenn ich Athleten, Athletinnen betreue, die schon Erfahrungen zum Beispiel in anderen Sportarten gemacht haben und jetzt neu zum Beispiel in den Bodybuilding-Sport oder einfach in den Kraftsport eben auch reinkommen, dass die durch diese Vorerfahrung auch direkt schon eine viel steilere Lernkurve dann auch im eigentlichen Krafttraining dann auch erfahren.
Wahrscheinlich durch das Körpergefühl, ne?
Ja, auch einfach durch die Fähigkeit, Leistung auch abzurufen, den Körper und das Mindset in einen leistungsfähigen Zustand auch zu bringen.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Das sind einfach Fähigkeiten, die grundsätzlich einfach sportaffine Leute einfach auch schon mitbringen. Deswegen, klar, Genetik ist ein Riesenpunkt natürlich, aber natürlich auch einfach die Hingabe des Athleten, die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit auch, spielen super viele Faktoren mit rein, aber ne, wenn ein Athlet, eine Athletin einfach gesegnet ist, dann sieht man das einfach darin, wie schnell er oder sie sich dann letztendlich auch anpasst.
Mhm.
Also wie schnell Muskeln aufgebaut werden, wie schnell man sich auch krafttechnisch steigern kann, wie hoch auch die initialen Kraftwerte sind.
Mhm.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr entscheidender Punkt, wenn du ins Gym gehst und von Tag 1 oder schon generell einfach ab einem sehr frühen Zeitpunkt schon mehr Gewicht hebst, drückst, beugst als Leute, die ähnlich lang trainieren, dann bist du da an was dran. Ja, dann hast du ein Talent dafür, dann hast du sehr viel Potenzial.
Richtig, richtig.
Natürlich hat jeder Athlet ein hohes Potenzial, ne, aber wo diese Schwelle liegt und das
kann man nicht sehen.
Das kann man nicht sehen, aber das kann man halt von diesen Punkten eben so ein bisschen ableiten. Ne? Ja. Also wenn du einen guten Einstieg schon hast, wenn dann auch schnelle Progression stattfindet, dann bist du da an was dran.
Ja. Definitiv. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist halt wirklich Leonidas. Ich meine, der hat mal so ein Interview gemacht, wie der ins Gym gefunden hat, und der hat in den ersten Tagen im Gym hat er schon irgendwie 100 Kilo gesquattet, auf Reps.
Mhm.
So, und dann ist schon ein guter Indikator, dass da irgendwo schon ein gutes Kraftpotenzial herrscht. Ja.
Bei mir war es genau das Gegenteil. Ne? Oh, ich habe, bis ich das erste Mal 100 Kilo auf der Bank einmal biegen und brechen gedrückt habe, ich glaube, ich habe schon 3 Jahre Training gebraucht oder sowas.
Ich weiß nicht,
Katastrophe.
Ich habe 16 Wochen erstmal nur an Maschinen trainiert.
Mhm.
Und dann bin ich in den Freihandelbereich und ich konnte trotzdem nicht die Stange richtig drücken.
Mhm.
Ich hatte so gewackelt und so. Mhm. Also Bankdrücken mit der Stange. Also es gibt Hoffnung für jeden. Natürlich,
definitiv. Manche
sind so ein bisschen prädestiniert, gut zu sein, haben schon gute Prädispositionen,
genetisch
veranlagt. Ne?
Ja.
Aber das heißt nicht, dass alle anderen, die jetzt nicht diese genetischen Vorteile haben, ne, oder God-given Talents, dass es für die keinen Sinn macht, besser zu werden.
Nee.
Es gibt dann auch eine gute Quote, die ich sehr mag. Nur wenige haben das Potenzial, die Besten in irgendwas zu werden, die Allerbesten, aber jeder hat das Potenzial, die beste Version von sich selbst zu werden.
Absolut.
Und sich dann, sage ich mal, schon als defeated zu erklären, weil andere krasser sind als du, ist einfach in meinen Augen billig, weil du hast es gar nicht wirklich mal versucht.
Ja, man wird generell überhaupt nur herausfinden können, wie hoch das eigene Potenzial ist, wenn man es überhaupt versucht. Ne? Nee, also vorher wirst du es nie wissen. Ich glaube, es sind super viele Ronnie Colemans schon verloren gegangen, die überhaupt nicht den Weg ins Gym gefunden haben. Ja?
Die haben nur also, im Büro gearbeitet oder so.
Genau.
Ein Müllmann oder eine Müllfrau oder was weiß ich was.
Deswegen, ey. Gebt Gas und selbst wenn ihr von Anfang an merkt, hey, das Ganze wird vielleicht nicht so leicht, die Erfolge kommen mir nicht so sehr zugeflogen, dann ackert dafür die ersten Jahre umso mehr, bis ihr den Dreh raus habt, bis ihr einen Weg gefunden habt, wie ihr wirklich zuverlässig weiterkommt, Fortschritte generiert. Ja, das ist am Anfang erstmal ein Trial and Error. Da müsst ihr lange versuchen, besser zu werden. Und bis zu dem Punkt, wo ihr dann wirklich einfach eine Methode gefunden habt, mit der es dann wirklich einfach nur noch vorangeht. Das hat bei mir Jahre gedauert.
Wird auch eine Zeit dauern.
Und ich bin immer noch onto something. Also, ne,
man ist immer noch am Kratzen.
Genau, da geht es immer noch weiter.
Dieses Bild, der Typ, der kurz vorm Gold ist und dann gibt er auf, obwohl der wirklich, der war nicht mal vor Gold, der hatte so einen Berg von Diamanten vor sich und dann war die Wand nur noch so dünn und dann, vielleicht ist es doch
genau, nicht das. Gibt er auf und dreht um.
Ja.
Noch so ein paar Punkte, auf die man natürlich achten kann, ne, wenn man jetzt vielleicht mal so ein bisschen schauen will, okay, habe ich Zukunft vielleicht jetzt im Bodybuilding-Sport oder im Kraftsport generell, ist einmal auch, wie dick sind eure Gelenke? Gerade am Handgelenk kann man es ganz gut abmessen. Könnt ihr mal schauen, einfach wie dick euer Handgelenk ist, ob ihr ein dünnes oder dickes Handgelenk habt, ne? Ob ihr da mit eurem den Fingern der anderen Hand einfach mal drum packen könnt oder nicht. Das ist das scheint ein Indikator zu sein dafür, wie stark ihr auch werden könnt oder wie hoch da das Potenzial ist. Das ist aber jetzt nur davon solltet ihr jetzt auch, wie gesagt, nichts abhängig machen, aber das sind so Indikatoren, also Dicke der Gelenke. Dann natürlich die Knochenstruktur, ne, besonders wenn es jetzt um die Ästhetik geht, dann wollt ihr einen breiten Schultergürtel haben und eine schmale Taille, also eher schmale Hüftknochen, breite Schlüsselbeine. Darauf könnt ihr mal eben achten. Und dann natürlich Muskelansätze. Ja, wenn ihr jetzt den Oberarm anschaut, okay, wo setzt euer Bizep an? Habt ihr hier am Unterarm noch eine Lücke oder füllt der Bizep wirklich den gesamten Oberarmknochen?
Richtig.
Das sind so Faktoren. Habt ihr eine Lücke zwischen den beiden Brustmuskeln oder wächst die Brust da schon ineinander? Das ist nochmal so ein Punkt.
Das sind so Punkte, wo ich heulen könnte.
Ja. Wie tief setzt euer Latt an?
Oh ja.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Macht einen riesen einen riesen Einfluss auf die Optik von hinten. Wenn der Latt im Prinzip schon am Gluteus dran klebt, ist eine super Voraussetzung.
GG well played. GG well played. Ja, so. Ja, wenn der da ansetzt,
ja.
Medaille.
Ja, dann hast du da schon mal einen guten Pluspunkt.
Ja. Dann auch andere Faktoren, würde ich sagen, Mindset und sowas. Ne?
Ganz klar.
Das Muskelgefühl oder das Körpergefühl allgemein. Ja. Aber du hast einen guten Punkt gebracht mit diesem Mindset, weil man kann wirklich von Gott geküsst sein, genetisch gebläst sein, ne? Die besten Voraussetzungen haben. Aber wenn man nicht dieses Arbeiter-Mindset hat, dann bringt euch das alles nicht.
Mhm.
Und manchmal fehlt dem einen Athleten genau das, was dem anderen Athleten nicht fehlt. Das sind immer so diese Gegenspieler. Der eine hat vielleicht genetisch die perfekte Veranlagung, aber ist so ein bisschen faul in seinem Training und zieht da nicht zu 100% durch.
Ja, man sieht es auch immer wieder, zum Beispiel auch im Fußball.
Oh ja.
Eine absolute Kindheitslegende für mich, natürlich Ronaldinho.
Er hat alle gesmoked.
Zu seiner besten Zeit. Hat ein unfassbares Talent gehabt, war ja Weltfußballer auch.
Mhm.
Hat aber im Training nicht Gas gegeben.
Der hat es nicht ernst genommen.
Das war ein lockerer Kicker. So, der hatte das im Blut, aber der hat viel lieber gefeiert, als zu trainieren. Das
ist, glaube ich, so ein Brasilien-Thing. Die Brasilianer, es gibt da
Copacabana,
mehrere.
Ne? Samba, bisschen. Samba.
Ja, ja, wirklich, also viele Brasilianer. Mein Lieblingsverein, Inter Mailand, Ronaldo, R9 oder Adriano, es gab viele Brasilianer, die wir hatten in Inter und auch alle sehr partyaffin.
Ja.
Auch in der italienischen Liga in den 90ern und 2000ern, wo so auch sehr viel Multikulti-Talente unterwegs waren, so ein paar Namen, Zidane, Ronaldinho war auch dann irgendwann in Milan, Hullet, also wirklich aus jedem Land waren da so Leute, aber viele sagen, dass diese Brasilianer einfach Partymäuse sind.
Ja, ja, klar.
Aber ja, zurück zum
Rio
Thema.
Rio de Janeiro,
ja,
Party, Party.
Zurück zum Thema.
Ja, er hat sein Potenzial nicht ausgeschöpft.
Nein.
Er war Weltfußballer, aber er hätte noch so viel besser sein können. Und er hatte seinen Peak in seiner Karriere, glaube ich, so mit 26, 25.
Ja,
wahrscheinlich
sogar
noch einen Ticken früher. Vielleicht. Danach ging es ja dann von Barcelona dann für Ronaldinho dann schon zu Milan.
Ja, ja.
Und das war ja dann schon sein Abstieg. Da ist ja sein Marktwert schon stark gefallen.
Ja.
Und mit 28, 29 war ja schon keine Nummer mehr. Ja. Tatsächlich. Also seine Karriere ist so schnell den Bach runtergegangen. Hingegen ein harter Arbeiter, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo,
hat
den Peak seiner Karriere erst mit über 30 wahrscheinlich erreicht.
Ja.
Genauso ein Benzema oder so von Real.
Aktuell?
Wahnsinn, ne? Der hat über Jahre konstant gearbeitet und hat sich mit den Jahren immer noch weiter verbessert. Und er hat es wahrscheinlich nicht so in die Wiege gelegt bekommen, wie zum Beispiel Ronaldinho.
Aber die Frage ist dann, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Weil, sage ich mal, wenn du so gebläst bist wie Ronaldinho jetzt im Bodybuilding und ich weiß nicht, ob du den kennst, ich habe früher einen Bodybuilder richtig gefeiert, Callum von Morga.
Ja, klar.
Ich fand den so ästhetisch, der war so ein bisschen mein Vorbild zu den Anfangs, der sah so gut aus, so prall, so wunderschöne Linie.
Der neue Arnold, ne?
Ja, wirklich,
der hat man so ein bisschen gesagt.
Arnold-Look, riesen Chest, wirklich Riesenarme. Und er war auch nur am Feiern und hat so goofy Shit gemacht, keine Ahnung. So.
Ja, der ist krass abgedriftet am Ende.
Am Ende, ich weiß nicht, was der genommen hat, aber der ist so...
Auf Meth war der.
Auf Meth? Ja. Der ist wirklich komplett, also dann, keine Ahnung, so, der hat dann seine Brand gestartet und irgendwann hatte der so seinen Durchbruch um 2017 oder 16 oder so. Irgendwie so. Und auf jeden Fall so dann irgendwann... Seine Freundin oder seine Frau hat ihn verlassen, die Brand ist so kaputt gegangen, der hat sich den Bizeps gerissen.
Ja, genau, das fing dann bei ihm mit den Verletzungen an. Der hat so, hat sich an so Klippen und so abgeseilt, ne? Hat so crazy stuff gemacht.
Ja.
Genau, erstmal war das mit der Klippe, da wollte er sich dann irgendwo abseilen und hat dann irgendwie den Halt verloren und hat sich dann dabei den Bizeps gerissen.
Ja.
Dann war er halt erstmal ganz lange raus, Operation, kam wieder rein, kam dann wieder auf seinen alten Stand zurück und hat dann so Bizep-Curls.
Mit Steven war das, ne?
Ich weiß nicht, mit Steven war
das. So
die haben zu zweit, dann weiß ich nicht, wie viel Kilo auf die Langhantel geladen und dann zusammen gecurlt.
Bro.
Und dabei ist ihm dann wieder der Bizep abgerissen und dann hatte der wieder genau das Gleiche. Wieder Operation, Rehabilitation, Recovery bis er dann wieder auf seinem alten Stand war. Ja. Und dann weiß ich nicht, ich glaube, dann ist, weiß nicht, was du meintest, sein Hund ist auf jeden Fall irgendwie gestorben.
Ja, alles.
Und dann ging das, glaube ich, auch mit dem Methamphetamin dann los, also was ich mitbekommen habe. Und ja, dem geht's, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ihm mittlerweile wieder besser geht, aber dem ging es wirklich nicht gut. Ja, und der hat sein Potenzial natürlich auch liegen lassen.
Ja, also best wishes zu Callum Van Morgan, Alter. Best wishes. Zurück zum Q&A.
Ja, aber das ist ein interessantes Thema, ne? Ich glaube, am Ende des Tages kann harte Arbeit Talent definitiv besiegen, wenn Talent nicht mit harte Arbeit kombiniert wird.
Richtig, richtig.
Und das ist ganz oft so. Ich meine, immer wenn einem irgendwas einfach zugeflogen kommt,
schätzt man das nicht.
Du oder schätzt es vielleicht, aber du hast gar nicht diese mentale Resilienz entwickelt, um dir das wirklich dann auch weiterhin zu holen. Ne? Also es ist ja nicht immer nur das, was wir durch irgendetwas bekommen, was uns dann auszeichnet, sondern das, was wir getan haben, um eben dahin zu kommen. Und wenn du diesen Weg halt eben nicht gehen musstest, dass du dich mit deinem Training, mit deiner Ernährung auseinandersetzt, dass du deine Erholung optimieren musstest, dass du dein Mindset stillen musstest, um überhaupt gut Muskeln aufzubauen, dann kann es halt sein, dass du ab einem gewissen Punkt da auch einfach nicht mehr weiter vorankommst, weil du eben dieses Werkzeug, was du eigentlich benötigst für optimalen Muskelaufbau, eigentlich gar nicht hast. Ne, besonders wenn diese Newbie-Gains-Phase dann irgendwann aufhört, du vielleicht am Anfang mega krass aufgebaut hast, aber jetzt dann merkst, hey, jetzt wird's schwerer und dann eigentlich so vor dem Nichts stehst, weil du eigentlich gar nicht weißt, okay, wie bin ich jetzt überhaupt zu diesem Punkt gekommen?
Ja.
Ne, und das, was du vielleicht vorher gemacht hast, jetzt gar nicht mehr funktioniert, weil jetzt einfach der Körper diese Adaption in Sachen Muskelaufbau beispielsweise jetzt gar nicht mehr so leicht hergibt und du dieses Toolkit nicht hast, um jetzt weiter eben diese Anpassung zu stimulieren. Und da ist es dann manchmal, wie du es eben schon so ein bisschen angedeutet hast, vielleicht auch mal ein Vorteil, wenn diese Erfolge nicht praktisch umsonst am Anfang kommen, sondern du wirklich dein A-Game bringen musst, um da voranzukommen und dann eben auch konstant deine Methoden, Herangehensweisen weiterentwickeln kannst, um dann auch beständig eben weiter über die Jahre voranzukommen. Und dann kann es halt sein, dass dann irgendwann nach einem gewissen Zeitraum dann harte Arbeit, Talent mit Sicherheit schlagen kann.
Amen, Alter. You're the guy. You're the guy, Alter. Das war alles, was du gesagt hast, das war Musik in meinen Ohren. Ich habe wirklich, ich konnte abschalten. Ich fand das so.
You liked it.
I liked that. Das war wirklich so.
Top. Come on, give me.
Das war, high five. Das war sehr sick. Ja, 100% bin ich voll bei dir. Also, wie du schon sagst, man sieht es, man hat es schon oft gesehen. Man sieht es heutzutage noch. Wenn Talent nicht hart arbeitet, dann wird der hart ackernde Wolf kommen, der aus dem Rudel ausgestoßen wurde und der wird sich dann wieder hocharbeiten und der wird sich dann den Pack-Leader holen.
Ja.
Und der wird sich dann wieder ins Rudel
arbeiten. Der trinkt euer Blut.
Er wartet nur auf den Tag.
Ja.
Geil.
Im besten Fall kommt beides zusammen, aber
ja,
das Leben ist kein Wunschkonzert, ne?
Bang. Uff, heute. Ew. Ich würde sagen, wir machen noch eine schöne Antwort.
Eine knackige.
Eine Frage, die wir noch beantworten zum Ende und dann, schauen wir mal weiter. So. Die Frage kommt von einem anonymen Verehrer.
Ah, okay.
Dieser anonyme Verehrer fragt, wie viele Proteine und wie viele Fette pro Kilogramm würdest du empfehlen? Hast du da so eine Zahl, die du empfiehlst oder nach der du läufst oder ist es dann auch mehr individuell?
Absolut individuell, abhängig auch von der Phase, in der man sich befindet, wie viele Gesamtkalorien zur Verfügung stehen.
Ja.
Ganz klar. Wenn ich eine grobe Range rausgeben müsste, dann würde ich sagen, bei Proteinen 2 bis 3 Gramm.
3 Gramm?
2 bis 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht.
Okay.
Das obere Ende der Range, vor allen Dingen für Athleten, Athletinnen, die in einem Kaloriendefizit sind, wenig Körperfett haben, sehr fortgeschritten sind und sich potenziell auch eher pflanzlich ernähren. Also bei denen, die Proteinquellen nicht so ein hohes, einen hohen Leucinanteil auch haben. Die müssen einfach mehr Gesamtprotein eben essen, um die sie einfach die Vollständigkeit der Aminosäuren, der essentiellen Aminosäuren vor allen Dingen zu erhalten.
Ja, deswegen, interessant.
Wenn ich da eben diese Range geben müsste, dann wären es eben diese 2 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein pro Tag.
Bei Fetten?
Fette würde ich sagen, ja, hier kommt natürlich dann auch wieder so, kommen dann auch so Extremszenarien hinzu, wie jetzt zum Beispiel eine Wettkampfvorbereitung, die letzten Wochen, wo du einfach nochmal aufs Ganze gehen willst, die letzten Fettreserven nochmal runter ziehen möchtest. Da kann es sein, dass man da auch sehr extreme Maßnahmen ergreifen muss, die jetzt für die Gesundheit langfristig nicht optimal werden, die aber in den Momenten einfach nötig sind, um das beste Endergebnis zu erzielen. Bodybuilding, gerade Wettkampf-Bodybuilding, die Vorbereitung, die letzten Wochen, die haben natürlich nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Deswegen ist die Range, die ich jetzt gebe, wahrscheinlich einfach sehr, sehr breit gefächert, eben aufgrund dieser extremen Szenarien, die ich selber auch schon erfahren habe,
ja,
die ich auch schon mit Klienten eben eingehen musste. Und das wären dann so 0,5 bis ja, potenziell 1,5 Gramm Nahrungsfett pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja, aber sehe ich genauso. Also da bin ich voll bei dir. Bei den Proteinen 3 Gramm war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich finde 3 Gramm sind schon, irgendwo sehe ich das als unnötige Kalorien. Aber in dem Fall, wenn du sagst, okay, für Leute, die sich selbst nur pflanzlich ernähren, dann ist es schon wieder nochmal, muss man das nochmal anders sehen. Also da ist nochmal ein anderer Blickwinkel notwendig, weil wie du schon sagst, das Aminosäurenprofil, dass alle essentiellen Aminosäuren gedeckt sind, das ist notwendig. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, dann einfach durch die Ernährung, die dann zufolge ist, durch pflanzliche Ernährung, man weiß ja, dass da dass man da sich auch durch Supplemente dann erstmal die Ernährungsergänzungen oder die wichtigen Aminosäuren dann füllen muss. Dass da dann, okay, das wiederum Sinn macht, mehr Proteine zu essen.
Ja, Proteine helfen natürlich auch dabei, die Sättigung so ein bisschen zu manipulieren. Also Protein ist einfach der sättigste Makronährstoff.
Richtig.
Ja, und besonders in Phasen, wo Hungersymptome vielleicht sehr, sehr stark werden und die dann letztendlich auch einen Cortisolanstieg hervorrufen, da macht es dann natürlich dann auch Sinn, vielleicht einfach ein bisschen mehr Proteine zu konsumieren, mehr als jetzt für die eigentliche Stimulierung der Proteinsynthese nötig gewesen wären. Wenn du sagst, das sind unnötige Kalorien.
Ja.
Klar, Protein hat primär die Funktion, die Proteinsynthese natürlich eben über die Aminosäuren, die Proteinquellen eben liefern, zu stimulieren. Und diese maximale Stimulierung der Proteinsynthese über den Tag haben wir wahrscheinlich dann schon so mit 2,5 Gramm Protein. Aber alles, was dann noch drüber hinaus geht, bringt uns dann wahrscheinlich nicht mehr Muskelaufbau, aber mehr Sättigung.
Ja,
da muss man dann, gerade dann so in einem Extremszenario, wo das dann nochmal den Unterschied macht, dann aber auch wirklich schauen, okay, esse ich jetzt mehr Protein, um weniger gesättigt zu sein, oder esse ich mehr Kohlenhydrate, um potenziell eine bessere Performance im Training und darüber nochmal einen besseren Muskelerhalt zu haben. Das ist dann einfach so ein Abwägen letztendlich. Und ich denke, gerade in den letzten Wochen nach Wettkampfdiät sollte man sich dann eher darauf berufen, okay, was lässt mich jetzt die Muskelmasse am besten erhalten? Das ist dann eher, sind dann eher die Kohlenhydrate. Also will ich dann tatsächlich auch eher die Kohlenhydrate etwas höher halten und diesen Hunger dann einfach in Kauf nehmen, den man dann erfährt. Das ist halt auch Teil des Prozesses, muss man auch lernen, mit umzugehen.
Richtig. Ja, aber ja, bin ich voll bei dir. Bevor uns hier jetzt die Kameras ausgehen, würde ich sagen, haust du noch schnell den Code raus?
Yes, der Code.
Ich suche schnell noch einen Song raus.
Yes, machen wir so. Code Hyper natürlich für eure nächste Bestellung bei evosportsfuel.de. Mit dem Code könnt ihr, wie gesagt, den Bestpreis auf alle Supplemente sparen und den Podcast unterstützen. Also Code Hyper bei evosportsfuel.de. Und wie immer packen wir zum Ende jeder Episode jeweils einen Track auf unsere Spotify-Playlist, die Physique Evolution Playlist. Daniele, was hast du für uns?
Ich habe von Chase the Money Pumpkin.
Hast du schon mal Kürbis gegessen?
Ja, ich bin nicht so ein Fan, obwohl ich sagen muss, Kürbissuppe ist geil.
Mhm. Muss ich auch sagen.
Aber so Kürbis einfach so.
Nicht so, ja, geil. So die Diet Food, ne? Oh, sehr, ja, wenig Kalorien, ne?
Ja,
so sehr viel Blumenkohl. Volumen. Mhm, mhm. Gibt bestimmt kranke Kürbisrezepte. Gibt ja auch viele verschiedene Sorten.
Ich kann mir vorstellen, so ein Kürbiskuchen wäre sick.
Es gibt ja in den USA, die machen ja viel so mit Pumpkin Pie und so.
Sollen wir mal so die Twitter White Girls sein und wir holen uns dann so ein Pumpkin Spice Latte mit Organic, Vegan, Zimt, Chocolate, whatever.
Fühle ich.
Pumpkin. Starbucks.
Hammer, dann nehme ich von Koma Kasper. Halb vier heißt der Track.
Auf geht's.
Auf geht's, Leute. Also, ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen.
Ich hoffe auch.
Das Q&A. Wir haben noch ein paar Fragen offen.
Richtig.
Denen widmen wir uns dann bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Für alle, die bei YouTube eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.